laufe halt einfach lieber dem Ball hinterher.
Der erste große Unterschied zu Triathleten. Die laufen einfach nur so.
Oder vom Ball davon. Nicht
den Ball höchstens davon.
Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Oder Triathlon-Podcast ist relativ. Heute kommen wir zu einem neuen Format, nämlich zu unserer neuen Serie Out of the Bubble. Und heute soll es mal um eine ganz andere Sportart gehen. Vorweg wollen wir noch einen kleinen Rückblick wagen auf die letzte Folge. Was soll man sagen? Wir wären ja eigentlich ab jetzt seit der neuen Staffel auch auf YouTube zu sehen. Letzte Woche waren wir es, glaube ich, für 17 Minuten, dann hat uns die Kamera den Geist verlassen. Lange Rede kurz, ihr könnt euch das Video trotzdem anschauen auf YouTube, zumindest die ersten 17 Minuten. Die anderen werden wir mit irgendwas unterlegt haben.
Unser Cutter wird zaubern.
Genau, auf jeden Fall, es ist, wie es ist.
Wir es haben wird jetzt noch auf YouTube zu sehen sein, oder?
Ja, natürlich. Okay, aber es in reiner Podcast-Form hat es natürlich funktioniert. Da ist übrigens auch diese Schale, über die wir gesprochen haben, die wir am Schluss nicht mehr gesehen haben, die wir auch noch auffüllen werden. Und ja, wir haben jetzt in neue Technik investiert und sind zurück. Sausi, los geht's.
Ja, out of the bubble. Es gibt so viele Sachen, über die wir mit dem Sven sprechen werden. Landhockey ist es heute. Mario hat es in der Vorbesprechung schon gesagt, da gibt es einige Sachen, die für uns Triathleten befremdlich sind, eine Mannschaftssportart und fast noch gefährlicher, Bälle sind involviert. Ja, Sven Lindemann, danke fürs Kommen.
Sehr gerne, hallo.
Ein Nationaltrainer der österreichischen Landhockeymannschaft und ja, jede weitere Vorstellung überlasse ich dir, Sven. Wo waren die Stationen in deinem Leben bis jetzt?
Ja, servus zusammen. Ja, in meinem Leben. Also ich bin professioneller Hockeytrainer. Das heißt, ich arbeite in Deutschland beim TSV Mannheim Hockey, mache eine Bundesliga-Damenmannschaft und mache zusätzlich eben die österreichische Damen-Nationalmannschaft im Hockey. Was habe ich schon gemacht? Herrenhockey in Deutschland, erste Liga, internationales Jugendhockey, U18, U21 für Deutschland. Das sind so die großen Merkmale, sage ich mal. Ich freue mich auf das, was jetzt kommt.
Ja. Hast du selbst auch gespielt, oder?
Ja, genau, ja. Ich habe ganz klassisch auch selber gespielt. Nicht so gut wie viele Athleten, die ich mittlerweile trainieren durfte, aber so für einen ordentlichen Zweitligaspieler hat es gelangt.
Wie würdest du sagen, sind so die Unterschiede von Deutschland zu Österreich, was den Hockeysport betrifft? Also man muss ja irgendwie sagen, Landhockey ist jetzt in Österreich natürlich sicher nicht, ist nicht wie Skifahren. Ich denke, es wird in Deutschland auch nicht wie Fußball sein. Aber wie ist so die Wahrnehmung über den Sport?
Ja, das hast du schon genau richtig verglichen, glaube ich. Genau so ist die Wahrnehmung. Ist natürlich nicht, auch in Deutschland nicht die Top-Sportart. Ich glaube, während der Olympischen Spiele geht es immer etwas. Ja. Und ansonsten ist es etwas im Kommen, so in der Öffentlichkeitsarbeit, aufgrund neuer Formate. Also es wird viel gestreamt. Das heißt, man kann sich die ersten zwei Ligen live anschauen mittlerweile. Das wäre also zu meiner aktiven Zeit zum Beispiel ein Traum gewesen, da hätte man sich eine VHS-Kassette schicken lassen müssen, sich irgendein Spiel anzugucken oder halt man wäre hingefahren. Also es ist immer mehr Wahrnehmung da, glaube ich, aber ist natürlich absolut keine Top-Sportart, auch nie in Deutschland. Ne?
Wie funktioniert das Ligasystem? Wie groß sind die Ligen quasi?
Ja, das ist der größte Unterschied zu Österreich. Die deutschen Ligen sind deutlich größer, also spielen eine eingleisige Bundesliga, Damen wie Herren mit 12 Teams und ebenso auch die zweite Liga. Erst ab der dritten Liga ist regionalisiert. Das heißt, der größte Unterschied zu Österreich ist die Masse.
Ja, okay, das verstehe ich. Wir versuchen jetzt natürlich in dem Format halt irgendwo auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede irgendwie rauszufinden. Jetzt mal die ganz provokante Frage, wie professionell ist Landhockey im professionellen Sektor?
Ja, also auch da ist der Deutschland-Österreich-Vergleich, ja. Den brauchen wir jetzt hier nicht die ganze Zeit zu reiten, aber auch der ist natürlich da. Es gibt schon sehr professionelle Clubs in Deutschland mit Spielern, Spielerinnen, die fast nichts anderes machen. da ist Österreich noch etwas hinten dran. Wobei ich auch sagen muss, wir sind schon auch stolz auf unsere Spielerinnen, die neben Ausbildung, ja, Ausbildung, Schule, Studium schon auch, ja, sag mal mindestens, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor Triathleten hier, direkt ganz tief unten einzusteigen. Aber die schon auch, sage ich mal, mindestens dreimal plus Wettkampf auf dem Platz stehen, okay, plus athletische Arbeit. Also es ist schon so, dass ja, es kann sich schon sehen lassen, glaube ich, vor allen Dingen für eine Ballsportart.
Ja, vor allem eine Sache dürfen wir hier auch nicht unterschlagen, auch wenn es jetzt sicher keine Massensportart ist. In Österreich sowie in Deutschland ist das österreichische Nationalteam Herren wie Damen doch sehr erfolgreich, vor allem im Hallenhockey. Das darf man nicht vergessen. Und Österreich sucht gerade auch den Anschluss an die Spitze. Insofern darf man da auch sagen, okay, Deutschland ist ja richtig gut im internationalen Feld, dass die Massenwahrnehmung auf der einen Seite nichts über die Qualität der Spielerinnen und Spieler aussagt, die ja durchaus sehr, sehr gut sind.
Ja, das ist absolut richtig. Wir müssen da halt unterscheiden, ohne jetzt hier zu tief einzusteigen, zwischen Feld- und Hallenhockey. Ja. Also Österreich ist sehr, sehr gut, vor allen Dingen im Hallenhockey. Die Herren sind Weltmeister, die Damen Vize-Weltmeister. In Deutschland ist die Kernsportart eigentlich Feldhockey. Es liegt einfach daran, dass Feldhockey olympisch ist und Hallenhockey nicht.
Sprich, da geht es dann auch um finanzielle Förderungen und so, nehme ich an, oder?
Genau darum geht es.
Ja,
genau.
Ja.
Und ich glaube, die meisten spielen einfach auch sehr, sehr gerne Halle. Und für die Zuschauer ist die Halle auch einfach interessant. Ist klar, wenn ich im Feld ein 1-1 oder ein 2-2 sehe, ist in der Halle schnell ein 8-8 oder ein 7-7.
Ja.
Da ist also mehr passiert auf dem engen Raum. Das ist auch sehr wichtig, in der Halle zu spielen. Auch für die Jugendausbildung ist sehr wichtig. Auf engen Raum, höhere Spielgeschwindigkeit. Also es macht schon einfach Sinn, viel Hallenhockey zu spielen. Und da hat Österreich einfach in den letzten Jahren sehr, sehr gut gearbeitet und sich diesen Vorteil, ich brauche weniger Athleten, weniger hochtalentierte Athleten, um schneller in die Weltspitze zu kommen, genutzt.
Ja, ich denke, du kannst halt auch in einer Halle besser die Stimmung transportieren, oder? Als in auf dem großen Feld, oder? Täusche ich mich da? Ich meine, die Trainingsmöglichkeiten sind halt natürlich auch viel selektiver, weil eine Halle kann schnell mal irgendwie Zweck umfunktionieren und kannst dann Hallenhockey drinnen spielen. Ja. Ich meine, vielleicht magst du mal generell für den ganz Laienzuschauer, für den Triathleten, der noch nie Feld- oder Landhockey oder Feld- oder Hallenhockey gesehen hat, irgendwie mal kurz erklären, wie funktionieren die Regeln, wie viele Spieler gibt es eigentlich und so weiter, mal in ganz groben Zügen.
Ja, also Feldhockey ist 10 gegen 10 plus Torhüter, also wie im Fußball auch. Der Platz ist auch ähnlich groß, aufgeteilt in Vierteln, und das Wichtige ist, dass man nur im Schusskreis, kann sich vorstellen wie beim Handball, wo man den man beim Handball nicht betreten darf, den musst du betreten beim Hockey, sonst zählt das Tor nicht.
Also keine Fernschüsse quasi.
Genau, ja. Und das ist eben die Herausforderung. Du musst dir erstmal einen Kreiseintritt erarbeiten sozusagen und dann den Torschuss noch. Das ist das Wichtigste. Halle ist 5 gegen 5 plus Torhüter. Und auch da ist eben wichtig, also da ist es genau ist nicht der Handballkreis. Aber es ist eben auch, es gibt einen Schusskreis und da muss ich rein und nur dann zählt das Tor. Das sind so die wichtigsten Merkmale.
Also so ein bisschen der Vergleich Feld, Fußball und in der Halle Eishockey. Jetzt von der Spieleranzahl und von der Dynamik, von der Geschwindigkeit. Wieso schaffen es die Österreicher, in der Halle gut zu sein, aber nicht auf dem Feld?
Das ist das Thema der Masse. Also ich brauche einfach für ein gutes Hallenteam einfach 6-8 Leute weniger als für ein gutes Feldteam. Und wenn ich mit weniger Kindern in der Altersklasse starte, kommen auch weniger top-talentierte Nationalspieler oben raus.
Ein bisschen drängt sich auch die Frage schon auf, vielleicht ist es schon vorweggegriffen, aber die körperlichen Voraussetzungen für das große Feld und für die Halle müssen ja dann ziemlich unterschiedlich sein. Wieder Fußball und Eishockey ebenso, da zählen andere Skills am großen Feld als auf der kleinen Eisfläche.
Ja, also viele Dinge sind unterschiedlich, denke ich auch. Ja. Wobei es gibt kaum Spieler, die nur Halle spielen. Es gibt ein paar, die in der Halle aussetzen. Das hat aber eher Belastungsgründe als oder wenn dann Spaßgründe, dass einfach Hallenhockey dann keinen Spaß macht. Ja, es, Also klar, es gibt absolut Unterschiede. Es gibt aber auch viele, viele Gemeinsamkeiten. Also ich muss schnell sein auf den ersten Metern. Er muss explosiv arbeiten können. Das ist in beiden Sportarten, wenn man so will, total wichtig. Ich brauche einen gewissen Kraftstatus. Der ist vielleicht auf dem Feld noch wichtiger, aber ich brauche ihn einfach auch in der Halle. Ich muss für Techniken stabil sein, so im ganzen Core-Bereich. Das bleibt eigentlich gleich. Ja.
Jetzt, ich meine, wenn man es jetzt auf die Frage anschließt, wenn man, oder eine vorgelagerte Frage, was sind die größten 5 Nationen im olympischen Hockey quasi?
Ja, also Deutschland.
Ja.
Deutschland, Niederlande, Indien, Pakistan, Australien, okay. Das sind so die Nationen.
Okay. Eine sehr international aufgestellte Sportart.
Ja, worauf ich nämlich provokant raus will, ich schaue es ja selbst immer bei Olympia, ist ja, dass wir in Österreich als Alpenregion ja glauben, Skisport ist der Weltsport, ja, und Landhockey, kennt ja irgendwie keiner. Und wenn man sich mal anschaut, wo in der Welt das überall gespielt wird, ähnliche Sachen wie bei Cricket oder bei Rugby oder sonstigen Dingen, das sind nämlich wirkliche Weltsportarten. Ja. Und ich glaube, in 3 Ländern wird professionell Skisport betrieben, ja, und einer davon sind wir. Also jetzt
Österreich, Südtirol.
Ja, ich weiß nicht, also manche halten das jetzt für Blasphemie, aber es ist leider so, ja. Und irgendwie, das wird immer so stiefmütterlich behandelt. Das ist ähnlich auch so wie Faustball oder sowas, ja. Das hieß es halt nie im Fernsehen und gleichzeitig spielen es aber extrem viele Nationen sehr professionell. Und da jetzt zur eigentlichen Hauptfrage, wenn du jetzt wirklich mit den weltbesten Athleten trainieren würdest in dem Sport, wie viel Training befindet sich quasi am Feld mit dem Ball und wie viel ist das klassische, ja, sei es jetzt Ausdauertraining, Krafttraining etc.?
60-40 ungefähr. Also
okay.
am Ball 60 und alles andere 40.
Okay, also ist es eh wie in den klassischen anderen Ballsporten einfach auch so, dass man sagt, ja, das Ballgefühl ist so wichtig, dass du es eigentlich echt nicht mehr aussparen kannst, oder?
Ja, ich kann es wahrscheinlich mehr aussparen, ist auch so ein bisschen wahrscheinlich Tradition und
Spaßfaktor.
Trainings, ja, genau. Mhm. Ich laufe halt einfach lieber dem Ball hinterher als Hockeyspieler, als Ballsportler. Mhm. Als
der erste große Unterschied zu Triathleten. Die laufen einfach nur so.
Oder vom Ball davon. Nicht den
Ball höchstens davon. Ja, aber ja, dass man das Format da bedienen, wo gibt es Parallelen und wo gibt es die großen Unterschiede. Aber ja, natürlich.
Also ich kann dir ganz klar sagen, also wenn du einer Hockeymannschaft eine schicke kleine Spielform, kleines Feld, Zugriff zu Bällen, weiß nicht, 4x4 Minuten Vollgas gibst, ist das auf jeden Fall machbarer. Als das Ganze.
Als 4x4 Kilometer
Hit Gas. Ich habe immer so lachen müssen. Damals hat es ja dieses Rumpfstabe-Programm à la Barcelona gegeben und man wollte das ja unbedingt implementieren dort in den Mannschaften und keiner wollte das machen. Und dann hat man einfach dasselbe Stabe-Programm genommen, hat in einem Fußball dazugegeben und hat halt dann zum Beispiel Liegestütz, wo man einen Arm am Fußball hat und auf einmal hat das jeder gemacht. Ja. Also was das für eine Bedeutung hat, der Ball in einem Ballsport. Ja, es ist schon klar, dass es jetzt im Wettkampf so ist, aber auch im Training, also wie wenig Spaß offensichtlich das Training ohne das Spielgerät macht, ist halt schon
was. Muss ich da halt, finde ich auch immer wieder erinnern, wo man herkommt. Ne? Du gehst als 4-5-Jähriger oder Jährige, gehst du da hin und willst Spaß mit dem Ball haben und willst Tore erzielen, Tore verhindern und der Rest dann irgendwann, der dann kommt, sind dann doch Zubringer einfach, die Sings. Also ich glaube da, wenn man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, dann liegt es auch.
Ja, die Zubringer sind aber interessant. Ja? Also generell, wie du es schon angesprochen hast, mit Kraft, mit Core Stability, mit dann auch doch Laufen. Ja? Also ihr werdet laufen müssen, um von A nach B zu kommen.
Und zwar schnell.
Sprintfähigkeiten, wie schaut es mit Ausdauerfähigkeiten aus? Wie fließt das ins Training ein? Wie wird es trainiert? Im Kleinen hast du das eh schon gesagt. Also es gibt offensichtlich HIIT-Trainingsformen. Es gibt wahrscheinlich auch Grundlagen-Ausdauereinheiten, die dann wie stattfinden?
Ja, also beides absolut notwendig. Da ist wichtig zu wissen, dass wir interchangen können. Also wie im Eishockey, du kannst die ganze Zeit rein und raus. Das ist total wichtig. Es gibt so roundabout 15 Jahre, würde ich sagen. Das war eine Riesenveränderung im Sport. Also nicht nur, also rein athletisch, aber natürlich auch, was Entwicklung von jungen Spielern angeht, ob du jetzt mitkommst zu einem Auswärtswochenende, irgendwie den ganzen Vormittag im Bus sitzt und dann überhaupt nicht spielst, weil dir das nicht zugetraut wird, oder die letzten 3 Minuten, oder ob du immer wieder Phasen eingewechselt wirst. Also es war sehr, sehr wichtig. Einerseits für die Jugendförderung und andererseits natürlich athletisch. Danach hat sich viel verändert. Mhm. Ja, vorher war es eine deutlich mehr grundlagenausdauergesteuertere Sportart, als es jetzt ist. Grundlagenausdauer ist wichtig. Stichwort Erholungsfähigkeit. Mhm. Also das ist so der Hauptfaktor für die Grundlagenausdauer. Und der Rest sind, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, hitähnliche Dinge.
Die Spieldauer liegt ja am Feld bei 60 Minuten und in der Halle Brutto bei 50 Minuten.
Brutto oder netto? Das ist, glaube ich, auch noch wichtig für die Zuschauer.
Ja, es ist nicht ganz netto. Also bei ein kurzes Gespräch mit dem Schiedsrichter.
Okay, also ähnlich wie beim Fußball.
Okay. Mehr netto, aber es ist nicht komplett, es ist nicht Basketball, sobald der Ball nicht im Spiel ist, die Zeit angehalten wird, aber kommt dem Netto schon sehr, sehr nah.
Genau. Okay.
Ja. Mhm. Aufgeteilt in Viertel, in 4x15, jeweils zweimal eine Minute Pause dazwischen und die Halbzeit etwas länger.
Eine Minute Pause dazwischen, das ist auch ein wesentlicher Unterschied zum Eishockey beispielsweise, ne? Wo man halt irgendwie drei Drittel hat mit 15 Minuten Pause, was halt dann schon was ganz anderes ist.
Ja,
ne?
Natürlich. Ja. Die Halbzeit ist, glaube ich, 10, aber ist schon die Frage, wer eine 10 Minuten Halbzeitansprache hat. Also ist schon selten wahrscheinlich.
Ja. Ja gut, beim Fußball könnte man sich auch fragen, wozu braucht man eine Viertelstunde Pause? Ja. Also wovon?
Für die Prügeleien in der Kabine. Nein, aber du hast einen interessanten Sport. Du hast wirklich etwas Interessantes angesprochen, was mir selber nicht bewusst gewesen ist. Dieses Interchangen ist eine neue Regel gewesen, die es erst seit 15 Jahren gibt. Und vorher war es so, dass die Spieler alle quasi eine Stunde dieselben auf dem Feld gestanden sind, außer du hast jemanden eingewechselt, weil verletzt oder...
Genau, diese klassischen Auswechslungen, irgendwie 6 Minuten vor Schluss,
kommt
nochmal irgendwie
ein Nachwuchs da rein. Also so wie beim Fußball jetzt eben
auch. Ja. Oder du hattest einen taktischen Grund, irgendwie einen Stürmer zu bringen, weil du hinten lagst oder also wie auch immer, genau.
Was das Spiel ja massiv verschnellert haben muss, beschleunigt haben muss.
Genau, aber wir reden auch in derselben Phase, also auch 15 Jahre her circa, dass Abseits abgeschafft wurde und was das Spiel auch extrem verändert hat, wenn man erstmal befürchtet hat, hey, jetzt stehen vorne nochmal ein paar Altinternationale und warten auf den Ball. Pustekuchen, das hat das Spiel auch deutlich, deutlich schneller gemacht, weil ich einfach den Spielraum hinter der Abwehr nutzen kann. Und von dort aus also die ganze Spielfläche nutzen kann und nicht mehr begrenzt bin, da wo die Abwehr ist. Und was, ich sag mal, das kam dann kurz drauf, vielleicht 10 Jahre her. Ich hoffe, so viele Hockeyspieler schauen jetzt nicht zu, die mich dann jetzt hier genau mit den
du wirst nicht gegrillt.
Ja, genau. konfrontieren, ist der sogenannte Self-Pass. Das heißt, ich bekomme einen Freischlag. Also es passiert ein Fehler auf dem Feld und ich habe nicht wie beim Fußball, hat nicht der Schiedsrichter den Ball und pfeift dann wieder frei, sondern ich kann als angreifende Mannschaft, ich kann als Spieler sofort wieder los und der Abwehrspieler muss in einem 5-Meter-Radius inaktiv sein.
Okay.
Das hat uns wahrscheinlich die letzten paar Zuschauer gekostet. Also meine Eltern sind an der Stelle zum Beispiel ausgestiegen. Aber das hat das Spiel extrem verschnellert.
Ja gut, das glaube ich sofort. Das gibt eine ganz andere Dynamik.
Ja, also. vor allen Dingen dieses typische, ich bin ein großer Fußballfan, jetzt nicht immer hier diesen Fußball-Dism aufmachen, aber dieses typische, man holt im Mittelfeld einen Freischlag, die Stürmer laufen weg und die Abwehrspieler gehen an den Ball.
Ja.
Das gibt es eben nicht, sondern der Mittelfeldspieler läuft los, weil er sich jetzt gerade eine Überzahl erarbeitet hat, weil der sein verteidigender Spieler nicht mehr an den Ball darf.
Eine Frage habe ich, hat die Änderung des Interchangens, die ja reingekommen ist und die anderen Regelungen auch, die das ja eigentlich zu einem Schnelligkeitsausdauersport gemacht haben, viel mehr noch zu einem Schnelligkeitsausdauersport gemacht haben, haben diese Veränderungen eine Veränderung beim Athletiktraining gehabt oder haben die Leute gedacht, das machen wir schon, so wie früher? Oder?
Und gleich eine Zusatzfrage dazu, sind diese Änderungen in einem längeren Zeitraum davor kommuniziert worden oder war das dann eine Entscheidung, die ab sofort gilt? Ich denke an die Nachwuchsförderung und Entwicklung, solche Dinge müssen ja lang vorbereitet werden, damit man konkurrenzfähig ist. Wenn es für alle gleichzeitig war, gut, okay, aber ja.
Ja, interessante Aspekte. Also es war jetzt nicht so, dass man im Sommer einen Brief bekommt, hey, jetzt sind neue Änderungen, sondern die haben sich schon lange angekündigt. Müsste jetzt etwas mutmaßen, aber man ist immer im Hockey immer etwas davon getrieben. Man will attraktiv genug bleiben für die Olympischen Spiele. Mhm. Das hat mit Sicherheit, das war mit Sicherheit der größte Aspekt.
Da hätten wir auch eine Parallele zum Triathlon.
So, das war mit Sicherheit ein Riesenaspekt. Also es hat sich angekündigt, aber es war nicht genug Zeit, um jetzt zu sagen, hey, wir starten schon ein anderes Training im U8, U10-Bereich.
Mhm. So, ich glaube, das wäre dort
auch. Da wäre es auch zu früh, genau, ja. Aber wir starten irgendwie im U14, U16-Bereich schon anders, sondern ich würde mal sagen, man hat so eine U16-Top-Mannschaft in Deutschland, war vielleicht die ersten, die dann so da reinkamen mit den neuen Regelungen, genau. Du hattest ja noch gefragt,
ob es im Athletiktraining dann eine Änderung gegeben hat.
Genau, also es gab auch viel erstmal weiter wie bisher. Mhm. Das hat auch einige Vereine den Kopf gekostet. Also es gab tatsächlich eine Rotation zwischen Vereinen, sogar auch zwischen Nationen. Also es gab auch Nationen, die nach hinten gefallen sind und Nationen, die deutlich weiter nach vorne gerückt sind. Australien zum Beispiel ist zu dieser Zeit deutlich weiter nach vorne gekommen. Und ansonsten hat sich natürlich bis heute ganz, ganz viel getan.
Okay. Ja. Also ich meine, da kann man jetzt wirklich ein paar gute Parallelen finden. Ja. Also ich denke, wir kämpfen als potenzielle Randsportarten ja alle irgendwie mit Aufmerksamkeit und ich glaube, ich sage es anders, würden unsere Sportarten aus dem Olympiakalender rausfallen, würde es uns allen sehr schlecht gehen, vor allem den Athleten, weil die ganzen Förderungen wegfallen würden, das mediale Interesse wäre wahrscheinlich ja instant weg. Darum sind ja auch irgendwie die Verbände oder nicht nur die Verbände, einfach auch die ganzen Veranstalter und so weiter, einfach immer bestrebt, den Sport so attraktiv wie möglich für den Zuschauer zu machen. Und zwar vor allem auch für den Zuschauer, der neu dazukommt. So, jetzt kennen wir das Problem bei uns jetzt irgendwie. Ich denke mal, du wirst noch nie einen Ironman im Fernsehen angeschaut haben, über 10 Stunden.
Achso, halt, bei dem Zusatz steige ich aus.
Ja, also es gibt halt Spannenderes für Externe. Ja. Und ähnlich ist es halt, so kann ich es mir vorstellen, ist es halt dann auch im Hockey. Und ich bin Eishockey-Fan, ich muss einfach sagen, diese Dynamik mit dem Interchangen ist halt einfach was richtig Cooles. Ich würde mir das in manchen Situationen auch beim Fußball wünschen, es würde einfach viel mehr Tempo reinbringen, man könnte die Sportart ganz anders gestalten. Man beginnt ja auch jetzt in dem Fußball, was quasi seine eisernen Regeln hat, dass man sagt, okay, man erhöht die Wechselkontingente und so weiter, ja, damit man da einfach immer mehr in die Richtung kommt. Das, was dadurch aber passiert, ist eben das, was du jetzt auch angesprochen hast zu Hause und das sehen wir beim Triathlon ganz deutlich. Wenn wir versuchen, für den Zuschauer attraktivere Formate zu schaffen, ich spreche jetzt zum Beispiel über die Super League, was ein hochintensives Format ist, wo es dann eben nicht mehr um 3,8 Kilometer Schwimmen geht, sondern um 400 Meter, was einfach eklatant anders ist und um ganz kurze Pausen und mehrere Wettkämpfe nacheinander geschalten, dann sind wir genau bei dem, was bei euch ist. Ja, es macht einen Riesenunterschied, ob ich eine Stunde am Feld bin oder ob ich für 4 Minuten am Feld bin, 2 Minuten Pause und wieder 4 Minuten am Feld bin. Ich kann einfach ganz anders mit dem Thema umgehen. Ähnliches oder ganz plakatives Beispiel, ich laufe einen Marathon oder ich laufe einen Marathon in der Staffel zu 8. Ja? Das ist einfach ein völliger Unterschied an die Anforderung. Ja? Und das ist schon eine interessante Sache. Und ich glaube, das Problem ist halt natürlich, wenn man Langzeitfan von einer Sportart ist, dann sieht man diese Regeländerungen halt immer mit einem Auge sehr kritisch, weil es halt doch irgendwie was Traditionelles ist, was verändert wird. Andersrum denke ich, in einer schnelllebigen Welt, die einfach von so viel Medieninteresse geprägt ist, wie sie unsere ist, ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn sich einfach einmal so die verkrusteten Regeln halt irgendwie aufbrechen. Ja.
Gibt es dann schon Perspektiven oder Vermutungen, wie sich die Sportart weiterentwickelt und wird darauf dann jetzt auch schon Rücksicht genommen im Training?
Ja, also es gibt noch eine sehr wichtige Situation, die wir noch nicht angesprochen haben. Ich wollte nicht so rumnörden. Das ist die Strafecke.
Du bist hier genau also, richtig.
Dob dich aus.
Das ist die Strafecke. Da darf man nur zu viert verteidigen und muss aus dem Tor heraus starten. Und 7 Spieler dürfen, oder eigentlich so viel, wie sie wollen, taktisch gesehen ist 7 so das, was die meisten Mannschaften machen, positionieren sich um den Schusskreis herum, dann wird der Ball reingegeben, da fallen sehr, sehr viele Tore, das ist eine ganz wichtige Standardsituation. Und da sollen Änderungen passieren, dass der Ball nochmal über eine Linie weiter rausgegeben werden soll. So, also diese Situation soll verändert werden, da geht es vor allen Dingen um Gefahrenabwehr, zu viele Sachen da passiert sind. Da ist einfach in der Sportart sind verschiedene Entwicklungen, die da zusammenkommen. Also Material ist da zum Beispiel interessant. Also Schläger werden leichter, werden aber auch steifer. Das heißt, ich kann härter schlagen.
Höhere Geschwindigkeit.
Genau, der Ball kriegt eine höhere Geschwindigkeit. Auch Techniken verändern sich. Es gibt die sogenannte argentinische Rückhand. Das heißt, ich schlage auf meiner linken Körperseite nur mit einer Kante des Schlägers und durch viel weniger Fläche wird der Ball auch härter geschlagen. Und durch solche Entwicklungen muss man dann wieder entgegenwirken und einfach sagen, hey, es wird zu gefährlich, wir brauchen wieder Regelanpassungen.
Was du nämlich noch nicht gesagt hast und vielen nicht bewusst ist, es ist ein Sport, bei dem die Spieler Zahnschutz tragen,
ja,
weil oft Zähne verloren worden sind, ja. Ausgeschlagen worden sind.
Ja, Gott
mit
sei
dem
Dank,
Ball nämlich.
Ja, von Schläger oder Ball?
Ja, Gott sei Dank sehr,
oft
sehr,
vom Ball.
Also erstmal Gott sei Dank sehr, sehr selten. Also wer hier die Überlegung hat,
schauen wir
mal ein Hockeyspiel. Also es ist wirklich tatsächlich...
Diese Folge wird gesponsert von Zahnklinik Döbling.
Ich wollte gerade das sagen. Für alle Zahnärzte unter euch. Also, verlosen Freikarten.
Also es ist total sinnvoll, einen Zahnschutz zu tragen. Aber es passiert selten was, wenn dann, wie häufig ja in anderen Sportarten auch, eher in unteren Ligen, weil man einfach da ja vielleicht weniger Talent aufeinander trifft und weniger Trainingsfleiß aufeinander trifft und dann etwas unkontrollierter gespielt wird. Ansonsten passiert eigentlich relativ selten was, aber wenn man eben eine Situation erkennt wie die Strafecke, die von Jahr zu Jahr gefährlicher wird, dann ist es schon auch wünschenswert, da im Regelwerk wieder einzugreifen. Auch wenn, wie du zu Recht sagst, man immer so ein bisschen gucken muss, naja, es soll jetzt auch nicht irgendwann eine völlig neue Sportart entstehen. Und wenn man einerseits um Zuschauer ringt und andererseits alles komplizierter macht, alles dem Schiedsrichter immer mehr Ermessensspielraum gibt beispielsweise, ja, dann ist natürlich die Gefahr da, dass man auch Zuschauer verliert. Ich persönlich sehe das so, dass diese Regeländerung für Gefahrenabwehr top, also bin ich absolut dabei, weil es einfach wichtig ist, dass da jeder viel investieren kann, aber auch möglichst geschützt ist. Und sonst diese Attraktivität zu steigern, ich glaube, das war ein sehr, sehr großer und guter Einschnitt, den wir jetzt schon hinter uns haben. Ist schon auch, jetzt kommen ja auch schon eine Menge Erwachsenenspieler raus, die gar nicht mehr anders gespielt haben, sozusagen. Ich glaube, das hat die Sportart schon gut hinter sich gebracht und ich bräuchte jetzt zum Beispiel aus Attraktivitätsgründen keine weiteren Änderungen, um das Spiel schneller zu machen.
Ja, aber wieder im Triathlon auch dasselbe. Es wird immer versucht, natürlich das Ganze attraktiv zu machen, für Zuschauer zuschaubar über längere Zeiträume. Und da stellen sich viele Trainer und viele, die für Nachwuchs verantwortlich sind, die Frage, wie wird es in ein paar Jahren ausschauen, wie schauen die Regeländerungen aus, um dann schon konkurrenzfähig zu sein. Wenn bei euch da schon viel passiert ist in der Richtung, habt ihr das eben, wie du sagst, schon hinter dir, die erwachsenen Spieler sind aus dem Ganzen schon raus. Im Triathlon, genereller junge Sportart, wird es eher noch vor uns sein, wo es dann Anpassungen geben muss. Und seien es nur Änderungen, die zum Beispiel Windschattenproblematik am Rad, das darf man normalerweise nicht in den Griff zu bekommen. Und da gibt es ja normalerweise, Sausi hat es immer beinahe ausgenutzt. Und die Regelungen kommen auf alle Fälle auch auf uns zu, auch in Hinsicht auf Olympische Spiele. Ich denke, dass das Format mit dem wir es jetzt zu tun haben, nicht auf ewig so Bestand haben wird.
Ja,
nur so viel zu dem,
schon,
so viel zu dem Thema.
Ja, das siehst du schon im Teamsprint und so weiter, dass das kommt und dass das olympisch wird. Wenn du quasi alle Möglichkeiten hättest, was wäre die Schraube, um den Sport breitenwirksamer zu machen?
Du fragst mich was, ich bin eigentlich gar nicht so auf dem Thema, die wahnsinnig, also ich bin eigentlich gar nicht so unterwegs, der sagt irgendwie, wir brauchen mehr. Ich finde auch viel gut, so wie es ist. Ich fand das ganze Streaming jetzt gut.
Yeah.
Also das Vereine, man wurde mehr oder weniger, also in Deutschland zumindest, verpflichtet, Spiele zu streamen und einem Anbieter zur Verfügung zu stellen. Das fand ich sehr gut.
Verpflichtet, okay, das ist spannend.
Ja, man hat sich irgendwie zusammengetan, hat so einen Liga-Zusammenschluss getan und da sich einfach selber ein paar Regeln auferlegt.
Ja.
Das fand ich jetzt gut, dadurch ist es so ein bisschen professioneller, auch vorher irgendwie ein Protokoll, in Anführungszeichen jetzt, wie man einläuft und solche Dinge. Das macht einfach ein bisschen was her. Ich finde sowas gut, einfach auch, weil es eine Vorbildfunktion hat für Jugendliche, die im Club gucken. Und wenn so ein bisschen mehr drumherum passiert und alles so ein bisschen professioneller zumindest mal wirkt, hat man, glaube ich, auch die Chance, dass Kids da mehr motiviert sind,
das
durchzuziehen.
Kommen wir zu einer spannenden Frage. Ich glaube, das interessiert viele. Wie schaut bei euch eine Trainingswoche aus?
Ja, kann ich relativ einfach skizzieren. Also wir in einer Ligaphase, also Wettkampfphase, spielt man meistens beide Tage am Wochenende. Mhm. Also wir haben fast immer Doppelwochenenden. Das heißt, der Montag ist rein regenerativ, Das ist jetzt bei meinen Teams mit einem kurzen Lauf.
Das heißt, ihr spielt zwei Matches am Wochenende.
Ja, das ist auch eine interessante
Sache. Das ist nämlich wirklich interessant, auch regenerativ gesehen interessant. Ja,
das ist zum Beispiel auch eine Frage der Erholungsfähigkeit. Ja. Was auch einfach mit der Sportart an sich zu tun hat, da geht es häufig um Kostenersparnisse. Ja. Wenn ich nach Berlin fahre von Mannheim aus, dann spiele ich möglichst beide Berliner Teams, bevor ich eine Woche später wieder nach Berlin fahre.
Das heißt, der Spielplan ist auch absichtlich so geschrieben, dass das relativ ökonomisch durchführbar ist quasi. Genau,
möglichst, ja.
Okay, das ist echt spannend.
Klimaneutral.
Ich hake da ein, ohne dass ich das Thema Training unterbrechen will, aber wie ist das dann? Gibt es dann sowas wie eine A- und B-Mannschaft, wo man irgendwie sagt, okay, man versucht zwei frische Teams an beiden Tagen, oder ist es dann echt so, dass man versucht, dass,
ich meine, man muss das ist fürchterlich. Die Masse ist so begrenzt, dann würde ich mir das Sonntagsspiel schon ungern anschauen.
Ja, aber wenn A und B Team gut sind, dann wird es halt wieder funktionieren. Ne?
Ja, man versucht mit den wenigen Maßnahmen, die man samstags zur Verfügung hat, so frisch wie es geht, ins Sonntagsspiel zu gehen. Wenn man einigermaßen gut dasteht, kann man vielleicht samstags taktisch im letzten Viertel schon ein bisschen was tun.
Okay.
An sich versucht man beide Spiele zu spielen und Vollgas zu geben. Es ist aber, wird euch ja kaum überraschen, dass auch am Sonntag dann Dinge einfach irgendwann nicht mehr so möglich sind. Also das Entscheidungsverhalten, Samstag, Sonntag, Entscheidungsverhalten am Ball hat schon häufig einen Riesenunterschied.
Ja, okay, das verstehe ich.
Qualitätsverlust.
Das ist nämlich etwas, was sehr interessant ist, weil ich überlege jetzt gerade mal ein Doppelwochenende im Triathlon. Gibt es? Es gibt diese Formate und diese Wettkämpfe, aber es ist eher eine neue Entwicklung. Und,
noch sehr, sehr am Rand. Aber wenn du dir jetzt überlegst, selten, im Handball oder Basketball oder Fußball, wäre das undenkbar. Also man spricht von einer englischen Woche, wenn man Samstag, Mittwoch, Sonntag spielt. Ja? Und da spielst du Samstag, Sonntag. Das macht ja schon einen wahnsinnigen Unterschied. Ja?
Ja, also das ist, ich glaube, da müssen die Sportler hart im Nehmen sein, oder?
Ja.
Da wird nicht geraunzt, da wird gespielt.
Genau. Zurück zur Trainingswoche vielleicht. Montag ist definitiv ein regenerativer Tag. Zugang zu Physio, ein regenerativer Lauf und individuelle Maßnahmen, die da eine Rolle spielen können. Dienstag ist erst am frühen Abend wieder Training. Ich kann jetzt einfach nur von meinem Alltag erzählen, mögen auch andere anders machen. Bei uns gibt es eine Abfrage bis Dienstagmittag, die Belastung, Erholung mental, körperlich abfragt, und entsprechend gehen wir dann in die Woche, was in der Regel zur Folge hat, dass der Dienstagabend ein eher technikorientiertes Training hat und noch nicht so viel Power irgendwie hervorruft. Das heißt, man kümmert sich um Standardsituationen, macht technische Abläufe, die man unbedingt mal verändern müsste, stellt die in den Vordergrund. Das ist relativ wenig athletischer Aufwand bis Dienstagabend. Am Mittwochmorgen ist ein Frühtraining, zumindest für die, die es jobmäßig, unimäßig, schulemäßig schaffen. Das ist nochmal sehr technikgeprägt. Am Mittwoch vor der Hockeytrainingseinheit ist die Hauptathletiktrainingseinheit. Die ist je nach Periodisierung oder je nach Block, was man gerade macht. Also es könnte zum Beispiel ein Core-Stabi-Block sein.
Ist das dann so klassisches Zirkeltraining oder sowas in der Richtung?
Ja, zum Beispiel. Okay. Ja, genau. Das wäre, ja genau. Also ein klassisches Stationstraining zum Beispiel. Und dann geht es in eine Hockeytrainingseinheit, die auch den Anspruch haben kann oder häufig hat, meine Ausdauerbelastung etwas zu schulen, also im Hit-Bereich zu spielen. Da ist eben wichtig, dass ich das durch das gut organisiere vor allen Dingen. Also ein Bälle sammeln bei jedem Freischlag. Also man hat natürlich keine Ballkinder, anders als im Ligaspiel, wo man schnell einen Ball reingeworfen oder hingelegt bekommt, habe ich es im Training natürlich nicht. Das heißt, ich brauche Spielfelder, wo definitiv Bälle außenrum sind, damit keine Erholung stattfinden kann, die ich gar nicht wollte. Und dann mit kurzen Spielphasen, aktiven Pausen versuche ich dann Athletik und Hockey sozusagen zu kombinieren.
Wie stark wird die gesamte Mannschaft da unterteilt? Oder ist das für alle dann dasselbe?
Ja, das ist die Frage, wie hoch mein Organisationsdruck ist. Also,
so generell das Thema Individualität in der Mannschaft.
Ja, also die gibt es, die wird aber auch immer wieder unterbrochen, muss ich sehr selbstkritisch natürlich sagen, durch taktische Zwänge, durch ich kann jetzt auch nicht die Tabelle völlig außen vor lassen. Also man braucht schon auch einfach immer einen Blick auf die Tabelle und Entwicklung hat schon immer einen Riesenanteil an der Saison, aber ich muss am Ende auch ein Ergebnis abliefern. Also dem ist das Ganze geschuldet. Mhm. Zum Beispiel im Bereich Strafecke, also der Hauptstrafeckenschütze zum Beispiel, macht deutlich mehr im Kraftbereich. Also das ist eine relativ kraftintensive Technik, macht deutlich mehr im Kraftbereich, hat da auch höhere Wiederholungszahlen. Also das wäre zum Beispiel eine Individualisierung, die da stattfindet. Ich muss gestehen, es gibt jetzt keine, also wenn ich von so Spielformen spreche, um sich immer was vorzustellen, zwei Tore auf jeder Seite, Spielfeld 20 Meter lang, 10 Meter breit und hochintensiv 4x4 Minuten, hatten wir es ja schon irgendwie von, also um mal bei dem Beispiel zu bleiben, da kann ich mir jetzt nicht einfach aus organisatorischen Gründen nicht erlauben, Spielerinnen rauszulassen, die jetzt eigentlich mehr Grundlagenausdauertraining bräuchten. Die müssen da schon einfach auch durch.
Okay.
Das wäre organisatorisch
nicht. Gibt es dann in der Offseason oder in der Zeit, in der keine Spiele sind, dann spezielle Programme, Pläne? Ich möchte nur auf die einzelnen Spielerinnen oder Spieler im Vergleich zur Mannschaft raus.
Ja, also genau, die Off-Season-Phasen erlauben mir das dann. Da ist auch sehr, sehr wichtig, damit die Spielerinnen, ich unterteile jetzt mal in fit und weniger fit vielleicht, es wird sonst auch zu verletzungsintensiv und zu verletzungsrelevant, wenn ich nicht Phasen in der Saison immer wieder nutze, um deutlich individueller zu trainieren. Dafür hat man meistens auch, also ich habe zumindest gute Physios, gute Athletiktrainer an der Seite, mit denen man auch ganz klar da sitzt und Spielerinnen individuell bespricht. Es muss aber auch Phasen geben, wo ich einfach als Cheftrainer sage, ich brauche sie jetzt alle.
Ja, ja klar, irgendwie das Individuum so weit bringen, dass es dann in der Mannschaft die Leistung bringt.
Ja, genau.
Und dann in der Tabelle der richtige Platz rausschaut.
Ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, ein großer Unterschied. Oder ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so groß ist, weil im Triathlon ist es so, dass der Zustand der Topform auch nicht so leicht zu beschreiben ist. Aber natürlich muss man der Strecke, die man absolviert, angemessen trainieren. Also ist es eigentlich eine Funktion der Dauer, wie man die Intervalltrainingsform nimmt, welche Intervallpausen, welche Intervalllängen, welche Intensitäten wir haben. Stichwort, ein Sprintdistanzler wird anders trainieren als ein Ironman. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und da kann man grobe Schnitzer, sage ich mal, im Trainingsplan schon sehen oder erkennen. Ja. In eurer Sportart, Sven, ist das ja wesentlich komplexer, den Zustand einer Topform für eine Mannschaft zu beschreiben. Erstens, weil es so viele Akteure gibt. Und zweitens, weil auch, sage ich jetzt mal, die Gewichtung der Fertigkeiten nicht wirklich in Prozent abbildbar ist. Ja, du kannst, so wie Mario oder ich, topfit sein, aber keinen einzigen Ball treffen. Das wäre für dich relativ sinnlos. Du würdest dich schnell von uns trennen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das reine Ballgenie schon eher durchkommen kann, aber da natürlich auch, sage ich jetzt mal, seine Limits erreichen kann. Sprich, du bist eigentlich, wenn man das mit einem Orchester vergleicht, jemand, der jeden Tag sich die Frage stellen muss, wie komponiere ich aus den Komponenten, Spielermaterial, verschiedene Spieler, die bestmögliche Mannschaft. Wie ist das für dich? Anstrengend, saugeil, beides.
Und die Spielerinnen müssen dann wahrscheinlich auch noch, je nach Position, unterschiedliche Skills drauf haben.
Ja? Das kommt noch dazu, ja.
Ja, also im Groben kann ich das eigentlich zusammenfassen. Du hast so dein Bild, was du spielen möchtest und wie du spielen möchtest. Also bei mir ist zum Beispiel ganz viel Umschaltspiel ein Thema. Also vorne zu stressen, also Pressing zu spielen, den Ball abzufangen und dann umzuschalten. Und da bekommen die Mannschaftsteile ihre Aufgaben, jede Spielerin ihre Aufgaben. Und in ihrer Aufgabe wird sie sich entwickeln. Mhm. Und da brauche ich, letztlich streng genommen, brauche ich selbst darin unterschiedliche athletische Fähigkeiten, technisch unterschiedliche Fähigkeiten. So. Ich habe so mein Gesamtbild und versuche das mit das Bild ist der Mannschaft auch bewusst, das versuche ich deutlich zu transportieren und wir arbeiten gemeinsam eben, versuchen dieses Bild in der Spielsituation darzustellen. So, glaube ich, kann man es am besten beschreiben. Es ist alles sehr, sehr kompromissbehaftet, letztendlich, so ein Trainingsalltag. Also es sind sehr, sehr viele Kompromisse in einer Mannschaftssportart nötig. Ich wüsste, was das Individuum viel besser gebrauchen könnte jetzt, als das, was ich manchmal von ihr verlange, um sich zu entwickeln. Aber ich muss den Kompromiss machen, dass das Gesamtbild abbildbar ist.
Ich glaube nämlich, dass das ein Riesenunterschied ist, weil wir versuchen in unserer Nerdblase im Einzelsport immer asymptotisch an die Perfektion zu kommen. Wenn du das als Mannschaftstrainer machen möchtest, wirst du alt und nicht mehr effektiv sein.
Gut, welche Stellschraube ich natürlich habe, ist nochmal individuelles Training. Ne? Also ich kann, also gerade technisch finde ich, ist das immer keine Ausrede in dem Sinne, dass man eine Spielerin auf einer Position hat, wo sie das technisch nicht so darstellen kann, wie man es gerne hätte. Dann muss ich mir die Zeit nehmen, das technisch mit ihr zu üben. Im athletischen Bereich ist es natürlich etwas schwieriger, weil die meisten Dinge einfach langfristiger angelegt sind und ich dann viel länger, also ich kann mich nicht, also technisch könnte ich mich mit jemandem hinstellen und das in 3 Stunden Individualtraining, wird das schon technisch so sein, dass man damit einigermaßen zufrieden ist. Das ist natürlich athletisch gesehen Quatsch.
Okay.
Wir waren am Mittwoch, oder?
Genau, am Mittwochabend waren wir.
Ja, genau.
Da waren wir. Ja, genau. Ich habe gerade gedacht,
manchmal sind wir für den roten Faden verantwortlich.
Sehr, sehr gut.
Ja, meistens nicht. Ja. Meistens ist der rote Faden für uns verantwortlich.
Wir durchschneiden ihn und zerfransen ihn sehr oft.
Ja, also Mittwochabend ist die Haupttrainingseinheit und dann ist auch die nächste Trainingseinheit auch mit der Spezialgruppe Strafecke am Donnerstagvormittag, das nächste Athletiktraining am Donnerstagnachmittag und das nächste Mannschaftstraining am Donnerstagabend. Der Freitag ist dann meistens im kleinen Bus, dass ich halt zu den Spielorten fahre und am Samstag ist dann schon das Spiel, vielleicht ist eine kurze Aktivierung noch.
Habt ihr da noch irgendwo Taktikbesprechungen oder so, wo man dann direkt, wie groß ist die Taktikkomponente im Hockey?
Genau, also vielleicht dann zusammengefasst Taktik, Mannschafts-, Teambildung, mentales Training.
Ja gut, das sind solche, 3 Riesendinge.
Nein, aber wo findet
du hast recht,
wichtige Dinge. Nur wo findet das seinen Platz?
Ja, das muss Platz finden die ganze Zeit. Also Stimmung, jetzt auch das nächste Mal, dass ich Angst vor irgendeinem Bashing habe. Also im Damenhockey zumindest ist auch die Stimmung im Team ein ganz, ganz großer Faktor, wie ich durch die Saisonphase
komme. Sausi, was ist bitte mit deinem Gendering-Auftrag? Jetzt reißt ja mal zusammen.
Ja, beim Herrenhockey natürlich auch.
Mir ist das Thema jetzt gerade zu heiß.
Also, ich sag's einfach, wie es ist. Es gibt auch Doppelwochenenden, wo du danach sagst, hey, Dienstag trainieren wir nicht, Dienstag machen wir was als Team. Mhm. Und dann ist es, das ist jetzt allerdings tatsächlich ein Klischee, ist es ein gemeinsames Kochen. Ja. Und gemeinsames Essen, was jetzt nicht das Kochen an sich in den Vordergrund steht, sondern das Teamerlebnis und als Team sich unterhalten, als Team was zu erleben. Also solche Tage gibt es auch, die einfach ein klarer Bruch sind, was Training angeht, weil man einfach irgendwie die Stimmung braucht und weil man manchmal einfach Zeit miteinander braucht, ohne Training, um Dinge irgendwie glatt zu ziehen. Ansonsten gibt es natürlich Klassiker in Saisonvorbereitungsphasen, die glaube ich, jeder schon irgendwo bei Fußballmannschaften schon mal gehört hat, also vom Klettergarten über solche Aspekte. Was spielt noch eine Rolle? Ja, mentale Sachen begleitet man letztendlich individuell. Also es gibt Spielerinnen, die unter Druck schlecht performen können. Es gibt Spielerinnen, die sich zu viel Gedanken für alles machen. Also das muss man letztendlich versuchen, die ganze Zeit zu handeln. Ich glaube, das ist aber auch eine Parallele wahrscheinlich.
Du hast aber einen unglaublich wichtigen Punkt angesprochen, der so in einem Nebensatz untergegangen ist, weil für dich vielleicht selbstverständlich und für uns in unserer Sportart, die ja auch eine Mannschaftssportart ist, gerade bei den olympischen Disziplinen und bei den Reisetätigkeiten, Sachen glatt zu ziehen. Total spannendes Thema. Weil es kann eine schlechte Stimmung, wenn man sie nicht moderiert, sehr schnell Füße bekommen und sich dann aus einer Mücke ein Elefant entstehen. Greifst du da aktiv ein oder lässt du an solchen Dienstag, wie kommunizierst du das?
Also ja, ich bin großer Freund davon, Dinge anzusprechen, glatt zu ziehen, irgendwie aus der Welt zu schaffen. Habe einfach keine guten Erfahrungen gemacht, in Gruppen Dinge zu lange laufen zu lassen. Das ist einfach meine Erfahrung. Mag auch mal funktionieren, aber erfahrungsgemäß möchte ich Dinge relativ schnell ausgeräumt haben, um wieder weiterzumachen, um wieder neu zu starten. Und ich sehe meine Aufgabe eher darin, den Rahmen dafür zu schaffen, was anzumoderieren, anzuteasern und sie dann auch das alleine aussprechen zu lassen, weil meine Sicht der Dinge möchte ich da dann auch nicht irgendwie in einer Gruppe überstülpen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, hier ist irgendwas, was bearbeitet werden muss und dann auch den Rahmen dafür geschaffen habe, dass bearbeitet werden kann und möglichst auch noch irgendwie mit der Nase draufstupse, dann hat meine eigene Meinung da auch nichts mehr zu suchen.
Bist du dann komplett raus oder moderierend weiter involviert in das Ganze?
Ja, also wenn ich moderierend begleite, dann ist es schon auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges.
Okay.
Wenn es jetzt einfach irgendwie Dinge sind, wo ich sage, hey, jetzt, was weiß ich, jetzt sagt ihr euch untereinander, also es, Spielerinnen sollen sich gegenseitig coachen, die Reihe, die gecoacht wird, dreht sich aber jedes Mal um und hat letztendlich irgendwie ein Ja-Aber in den Augen, so, wenn es um solche Dinge geht, dann lasse ich einfach auch mal alleine miteinander reden.
Ja. Ja gut, die Gruppendynamik kann man ja auch für sich nutzen. Ne? Das ist ja auch ein Faktor. Ja, also man muss ja nicht immer eingreifen, das will ich damit sagen. Ne?
Ja, definitiv.
Ich hätte wahrscheinlich schon fast eine abschließende Frage. Bist du der Schleifer oder bist du eher der freundliche Coach? Ja, das ist nämlich also dieses Felix-Magath-Syndrom, deswegen es interessiert mich immer in Teamsportarten, weil das ist ja, ich glaube, man muss ja als Trainer dann irgendwie ja doch, wahrscheinlich hat man automatisch in jedem Teamsport sowieso eine Handschrift, aber man muss halt auch irgendwie, glaube ich, für eine Gruppe eine klare Linie haben. Ja, also wenn ich den einen so und den anderen so behandle, dann ist es halt auch irgendwie nicht stringent. Wahrscheinlich kann man aus der Außensicht von sich selbst dann schon irgendwie sagen, ich bin eher der Typ.
Ja, also da spielen auch viele, viele Dinge eine Rolle. Also ich fahre relativ viel Auto, das mir die Möglichkeit schafft, mich mal ganz gut zu reflektieren und Dinge noch ein zweites, ein drittes Mal zu überdenken. Das halte ich für einen großen Vorteil. Oder wenn man jetzt nicht viel Auto fährt, sollte man vielleicht andere Möglichkeiten suchen, das zu schaffen.
Schwimmen, Radfahren oder Laufen.
Zum Beispiel, sehr, sehr gut.
Genau. Oder in Reihe noch besser.
So, dass man einfach Entscheidungen, man muss jeden Tag eine Menge Entscheidungen treffen mit seiner Mannschaft, dass man die einfach auch nochmal sich selbst hinterfragt, ob die so gut waren oder sich vielleicht auch manchmal einfach doch nochmal einen Tag für eine Entscheidung Zeit lässt. Ich glaube, viele Dinge kann man auch antizipieren oder mit Berufserfahrung irgendwie einfach vorhersehen. Und früh eingreifen, das sind, glaube ich, Dinge, die wichtig sind oder die mir wichtig sind. Und dann dieses Schleifer oder netter Coach, das ist mir zu schwarz-weiß. Ja. Das
war auch absichtlich
auf schwarz-weiß. Ich weiß. Also ich mag schon auch Dinge, wo du noch in der Vorbereitung ein Intervall nach einer hochintensiven Einheit trotzdem noch ein Intervall machst, weil du einfach wissen willst, wer zieht es jetzt hier durch, wer nicht. Und dann ist hier vielleicht auch mal eine sportwissenschaftliche Vorlesung, die du mal gehört hast, wurscht an dem Tag, sondern du willst einfach wissen, was hier passiert ist und willst wissen, wie das so funktioniert und wer wen mitreißt und wer irgendwo aufgeben muss. Und dann wärst du in dem Falle vielleicht mal der Schleifer. Und es gibt auch ganz viele Gespräche, wo du dich irgendwie mittags zum Kaffee trinken triffst und über Probleme sprichst und irgendwie mal die ein oder andere Trainingseinheit freigibst, weil irgendwas Privates ansteht. Ja. Und du sagst, hey, dann nimm dich da mal raus. Also das gibt es durchaus beides.
Das ist nämlich ein Punkt, der untergegangen ist. Wir haben jetzt da die Woche durchgegangen, haben Doppelwochenenden. Auch wenn die Netto-Trainingszeit definitiv geringer ist als im Triathlon, ist es trotzdem so, dass es ein Sport ist, der aufgrund der Reisetätigkeit und aufgrund der Doppeltrainings an einem Wochentag schon sehr viel von seinen Spielerinnen und Spielern abverlangt. Also das heißt, dass Hockeyspieler mit Hockeyspielerinnen zusammen sind und umgekehrt, oder?
Ja, also das gibt es durchaus. Das liegt aber auch an wilden Partys im Club. Und die sind auch gut so, dass es die gibt, weil die gibt es meistens in irgendwie spielfreien Phasen oder hoffentlich gibt es die in spielfreien Phasen. Wenn nicht, dann möchte ich auch nichts davon wissen. ja, und ansonsten ist es genau wie du sagst, ne? Wenn man so ein 10, 9 oder 10 Wochen Block zusammen verbringt mit der Woche, die ich gerade aufgezählt habe, dann ist man auch froh, wenn man sich mal 10 Tage nicht sieht. Mehr ist einem eigentlich nie vergönnt. Und ja, genau, da in der Zeit muss man, die ist hochintensiv, diese Zeit, und da muss man miteinander auskommen. Da muss man ein gemeinsames Ziel verfolgen, da muss man immer wieder kritikfähig sein, ich muss immer wieder aufstehen, ich muss einfach viele, viele Dinge mitbringen, wie im echten Leben eben auch, nur in einem ganz kompakten, Zeitraum und mit vielen, vielen Leuten. Ja.
Ja. Zusammengefasst vielleicht, probieren wir es wieder, oder?
Ja, geht schon, probieren.
am Ende sehe ich trotzdem auch, du hast viel von Kompromissen gesprochen, dass es auch eine Sportart ist, in der man Fehler vermeiden muss. Eine Fehlervermeidungssportart, um dann im besten Fall ganz oben zu stehen. Das Thema hatten wir im Triathlon auch schon oft. Es werden Fehler passieren. Es ist immer dann derjenige, der Sieger, der die besten Kompromisse eingeht und dann dementsprechend die wenigsten Fehler macht. Und die sind ganz unterschiedlich gelagert. Auf physiologischer Ebene, auf mentaler Ebene, auf gruppendynamischer Ebene. Die gibt es vielleicht im Triathlon nicht so stark, aber doch, ja, also wenn ich da an Vereinsleben und so Geschichten denke, kommt es auch vor, aber nicht in dem Rahmen. Aber da sehe ich natürlich Parallelen. Der große Unterschied ist der Ball, der Schläger und vielleicht auch die nicht so große Verletzungswahrscheinlichkeit durch Feindeinwirkung im Triathlon.
Ich sehe tatsächlich noch einen großen Unterschied, sehe ich noch, der vielleicht spannend sein könnte. Ich habe riesen Respekt davor, dass Triathleten in meiner Wahrnehmung immer ein sehr, sehr großer Experte sind. Also für einen eigenen Körper, aber auch was Trainingssteuerung und letztendlich so ein eigener kleiner Coach auch ist. Und vor allen Dingen auch, was den eigenen Körper angeht. Das ist zum Beispiel ein spannender Ansatz, auf den ich so schaue und denke, hey, wenn meine Athletinnen so ein gutes Körpergefühl hätten, was geht nicht, was brauche ich, ein kleiner Coach für sich selber zu sein, das zum Beispiel halte ich für sehr, sehr spannend und sehr abschauwürdig.
Ja. Ist aber dann das, was du vielleicht auch gesagt hast, dass man sich ständig selbst hinterfragen und reflektieren muss, nicht nur als Coach, sondern auch als Athlet. Und das ist vielleicht das, was eben dann Triathleten mehr machen, vielleicht auch aus dem Grund, weil sie mehr Zeit dafür haben während den Einheiten, weil sie einfach so lang sind und sonst langweilig. Ja, ist nur eine Vermutung.
Aber ich geb dir da schon recht, ich halte wirklich Triathlon echt für eine Ausnahmesportart. Das sage ich jetzt nicht durch die rosa Brille, sondern es ist wirklich auffällig einfach. Und gerade in Teamsportarten ist es schon so, zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass man das Wissen über die Trainingssteuerung wirklich de facto dem Coach gibt. Ja. Dann gibt es natürlich wesentliche Komponenten wie die Gruppendynamik und so weiter, die halt einfach dazukommen, das ganze Teamgefüge, was wir halt überhaupt nicht haben. Im Umkehrschluss sind dadurch wir als Triathleten auch viel mehr auf uns allein gestellt. Das heißt, wir hinterfragen auch viel mehr die ganzen Trainingsergebnisse und sonst was. außer es kommt dann die Komponente dazu, dass man dann selbst einen Trainer hat, ja, in einer Einzelsportart, dann relativiert sich das wieder, aber sonst, ja, das würde ich auch so sehen. Also das ist
und wie so oft ist es vielleicht dann genau das, warum du heute da sitzt, dass man sich auch dann von anderen Sportarten was abschauen kann. Ich denke, dass es für den einen oder anderen Triathleten nicht schlecht wäre, sich dann auch einmal mit weniger Gedanken machen an Sachen,
das ist ein interessanter Punkt, den du da eigentlich beleuchtest. So sehr du dir nämlich wünschen würdest, dass die Spielerinnen und Spieler selber Coach sind, ja. Positiv formuliert finde ich, dass es in der Mannschaftssportart oft so ist, dass die Mannschaft jemanden im Idealfall über seine eigene Leistungsgrenze hinaus tragen kann. Mhm. Dass man über sich hinauswächst durch eine Dynamik, durch ein positives. Und du weniger in der Einzelzelle, Einzelblase bist und sagst, ich kann das nicht. Ja. Und die Mannschaft, wenn sie gut geführt ist und wenn sie eine gute Dynamik hat, oft auch schafft, das Plafond zu erhöhen. Und das ist etwas, was ich in meinem Training dann teilweise auch oft gesehen habe, wenn du jemanden mit in einer Gruppe trainierst, an Leuten, die stärker sind, und du dich darauf einlässt und nicht overthinkender Coach bist, der sagt, ich kann das eigentlich nicht, danke Fatz, sondern sagst, nein, ich probiere es jetzt einfach. Das ist schon eine Sache, wo ich sage, das ist geil und kann, wenn man es dosiert einsetzt, ja, dem Einzelsportler.
In kleinen Rahmen sieht es beim Schwimmen, in Schwinggruppen.
Da ja, funktioniert es. Vollkommen richtig. Ich finde es da noch ganz plakativer, weil natürlich eine Teamleistung ist, wo alle das gleiche Ergebnis produzieren. Genau. Das heißt, dieses, was du ansprichst, dieses positive und negative Momentum, was es in unserem Sport einfach überhaupt nicht gibt, weil das, was trainiert hast, kannst du abrufen. Im Teamsport ist es so, wenn alle gerade eine Hype-Phase haben, dann wachsen sie über sich hinaus. Im umgekehrten Fall leider, wenn es eine Niederlagenserie gibt, dann ist das Selbstvertrauen so weg, dass der eine den anderen runterzieht, bis es dann halt irgendwie wieder gegenmoderiert werden sollte, wenn das überhaupt möglich ist, der klassische Trainertausch, der dann irgendwie vollzogen wird, weil es billiger ist, als die Mannschaft zu ersetzen. Und ja, aber es ist halt einfach, das ist was wir in unserem Sport überhaupt nicht kennen. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt.
So habe ich den Trainertausch noch nie betrachtet, dass es eigentlich auch ein ökonomisches Moment hat.
Es ist wahrscheinlich ein überwiegend ökonomisches Moment.
Ja, aber da sieht man dazu.
Naja, es ist halt wie eine achtfache Schussverletzung mit einem Pflaster zu bedienen. Ja. Aber ja, vielleicht hilft es. Naja, gut, in diesem Sinne sagen wir dir danke vielmals, dass du heute warst
und ich hab zu danken.
Deine Sportart vorgestellt hast. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid bei den nächsten Folgen und natürlich auch bei der nächsten Auflage von dem Out of the Bubble Format.
Ich bin so frech leite das Angebot an euch weiter, ohne den Sven vorher gefragt zu haben. Wenn ihr Fragen an ihn habt, bitte einfach an uns weiterleiten. Wir werden sie dann an dich weiterleiten.
Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Überhaupt kein Problem.
Passt. Genau. Zum Abschluss noch, das hier ist die Schale für die Büchervorschläge vom letzten Mal, die uns leider dann aufgrund des kameratechnischen Versagens nicht mehr im Bilde war.
Noch leer.
Also falls ihr Vorschläge habt für irgendwelche sportwissenschaftlichen Bücher, für irgendwelche, was weiß ich was, irgendwas, was mit unserem Sport zu tun hat, dann schreibt es uns in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail an info@sweetspot-training.at. Wir platzieren euren Vorschlag samt Namen in dieser Schüssel. Wir werden dann irgendwann
in diese Schüssel ziehen. Wir dürfen aber auch Vorschläge für andere Sportarten.
Ja, jederzeit. Wir ziehen dann eins und der Gezogene oder die Gezogene darf sich über ein Limited Edition Sweet Spot Cup auch freuen.
Ich bin auch nicht böse über einen Liebesroman oder so.
Mal besprechen.
Endlich was
Positives. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
Baba. Ciao, grüß euch.